wir sind darauf getrimmt, zu Recht die Probleme zu sehen, in allererster Sicht. Ja. Das heißt, das ist auch unsere Aufgabe. Ja. Mein Großvater, der hat auch Jus studiert gehabt und hat gesagt, bevor er noch das Studium beendet hatte, wenn er spazieren gegangen ist im Wald und einen Angler gesehen hat, hat er sich gedacht, schön, da sitzt ein Angler. Als er mit dem Studium fertig war, ging er durch den Wald und sah den Angler dort sitzen und dachte sich, darf der das? Und
der Sonntagskrone mit Millionen von Lesern, Autor mehrerer Bestsellerbücher, die auf seinen Kolumnen basieren, Rechtsanwalt und unabhängiger Kandidat für die bevorstehende Bundespräsidentschaftswahl. Es freut mich, Sie im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie haben in Salzburg studiert, mit Auszeichnung abgeschlossen, waren Uni-Assistent. War die Lehre dann nicht interessant?
Doch, das war schon sehr interessant. Das war für mich immer eine sehr bereichernde Tätigkeit und hat auch Spaß gemacht, aber eigentlich habe ich meinen Weg dann doch in der Privatwirtschaft gesehen, also nicht universitär, wobei das schon anfangs eine Überlegung war.
Was hat Sie davon abgehalten?
Naja, mein Vater hatte damals noch eine Rechtsanwaltskanzlei, der ist mittlerweile verstorben und da war eigentlich immer die Idee, dass ich das mal fortführen werde und deshalb war für mich die Uni eigentlich nur ein Zwischenschritt.
Das, was mich ja wahnsinnig interessiert und darüber möchte ich jetzt wirklich ausführlich sprechen, ist das, was danach passiert ist, weil Sie sind ja dann in die USA gezogen.
Ja, also es war so, dass ich eben Assistent war am Institut für Internationales und Österreichisches Handels- und Wirtschaftsrecht, das damals der Professor Koppensteiner geführt hat. Und der war in einer engen Kooperation mit amerikanischen Universitäten, besonders mit der McGeorge School of Law, die damals das einzige wirklich internationale LLM-Programm hatte oder einer der ersten Universitäten, die diesen Master-Abschluss angeboten hat. Und die haben jedes Jahr Stipendien vergeben. Also Full-Tuition-Stipendium, das heißt, also man war von allen Studiengebühren befreit, was in den USA ja nicht unwesentlich ist, weil das ja nicht so ganz billig ist. Und ich hatte damals einen recht guten Abschluss und ein gutes Fortkommen und Koppenstein hat mich damals gefragt, ob mich das interessieren würde, weil die Amerikaner eben ein Interesse bekundet hätten, dass ich dort meinen Master noch mache. Das habe ich dann gemacht, bin dann in die USA und habe dort auch für eine US-amerikanische Kanzlei gearbeitet, was sicherlich eine tolle Erfahrung war, denn diese Kanzlei hat Daimler Chrysler vertreten, zumindest an der Westküste, und ich war in der Produkthaftung eingesetzt. Also dieser typische Fall, jemandem fällt eine Autotür auf die Zehe und verklagt Daimler auf 100 Millionen. Also um mal was Übertriebenes zu sagen.
Und ja, das kann in Amerika wahrscheinlich am ehesten passieren, oder?
Ja, wobei man sagen muss, die sogenannten Punitive Damages, die so eine Mischung sind aus Schadenersatz und Penale, wurden in der Geschichte der Vereinigten Staaten also nicht sehr oft verhängt. Natürlich, wenn es einmal verhängt wird, dann sind diese dramatischen Summen dann auch in den Zeitungen. Wobei dann, was dann nicht mehr in den Zeitungen steht, ist, dass die Berufungsgerichte diese Summen meistens erheblich reduzieren. Es ist die Idee dahinter, dass jemand, der ein defective product, also ein Produkt, das also nicht den Standards entspricht, absichtlich, also mit Intention, in den Handel bringt, um Profit zu erwirtschaften, und dafür wird er dann bestraft. Also das war, glaube ich, bei McDonald's einmal der Fall, diese berühmte Geschichte, dass sich eine Dame verbrüht hat
mit einem heißen Kaffee. Davon habe ich auch gehört.
Ja. Die Wahrheit dahinter war, dass anscheinend, wenn man den Kaffee überbrüht sozusagen oder viel zu heiß serviert, dass man sich da irgendwie, dass man dann weniger Kaffeebohnen braucht oder so ähnlich. Ja. Ich kann das jetzt auch nicht komplett also in einem wissenschaftlich erklären, aber mehr oder weniger salopp gesagt war das so, dass man einfach absichtlich die Standards nicht eingehalten hat, um einen Profit zu machen, und dann hat eben der Richter gesagt, McDonald's muss jetzt einen Cent pro verkaufter Kaffeetasse weltweit an Punitive Damages
zahlen. Das läppert sich schon.
Und das läppert sich dann, ja.
Und das heißt aber, dieses Image, das wir in Mitteleuropa vom amerikanischen Recht haben, das ist wesentlich überspitzt.
Teils ja, teils nein. Das Produkthaftungsgesetz, bis auf diese Punitive Damages, die wie gesagt nur selten überhaupt in der Geschichte der US-Justiz verhängt wurden, sind strenger als bei uns. Also das amerikanische Produkthaftungsrecht ist schon ganz anders als ein Ruf. Was in den USA natürlich viel leichter möglich ist, dass sie Milliardenklagen anhängig machen, weil doch dort oftmals gar keine Gerichtsgebühren existieren. Dann ist natürlich der große Unterschied die Frage des Case-Law-Systems, dass sie einfach außer im Steuerrecht ja nicht wie bei uns ein Gesetz haben und sie eigentlich alles daraus ableiten, sondern vieles geht aus Präzedenzfällen hervor, ist auch ein großer Unterschied.
Ist das nicht bei uns auch indirekt mittlerweile ein bisschen so?
Mehr. Wobei natürlich die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes immer, müssen wir sagen, leitsatzgebend ist, aber letztlich ist schon das geschriebene Recht vorrangig.
Wie war Ihre Zeit in Amerika? Wo ist der größte Kulturschock?
Der größte Kulturschock war der, dass sie nach einer, ich war sehr beliebt, ich habe den Spitznamen der Popular Guy gehabt. Also ich konnte mit den Amerikanern wirklich gut, das muss ich echt sagen. Aber sie merken irgendwann einmal, dass es eine wirklich andere Kultur ist und eine ganz andere Sichtweise. Also man denkt, salopp gesagt, wir sind westlich und die Amerikaner sind halt noch ein bisschen westlicher oder moderner als wir, aber im Wesentlichen passt das alles. Das ist nicht so. Die Amerikaner haben in vielen Dingen eine ganz andere Herangehensweise. Das merken sie auch schon rechtlich. Bei uns zum Beispiel gab es schon im Mittelalter diesen Grundsatz Ehre, Maße, Stätte, Treue. Und das kennen wir alles aus dem Geschichtsunterricht. Also zum Beispiel dieser Treuegrundsatz, der ja auch das Arbeitsrecht zum Beispiel beherrscht. Also Sie können nicht jemanden einfach hinauswerfen, nur weil er krank ist. Umgekehrt wiederum können Sie erwarten, dass jemand Überstunden macht, wenn das Unternehmen in einer schwierigen Lage ist. Das heißt, diese Treueverpflichtung betrifft ja beide Seiten. In den USA gibt es das nicht. Denen ist der Treuegrundsatz in der Rechtsordnung vollkommen unbekannt. Also können Sie jeden Tag feuern, Sie können aber auch jeden Tag einfach gehen. Und das ist schon fundamental anders.
Haben Sie irgendwelche Anekdoten aus dem Kanzleialltag, wo Sie eindeutig zeigen, ja, okay, das würde hier nicht passieren oder wo es wirklich gravierende Unterschiede gibt?
Es war halt typisch Kalifornien. Ja, ja. Also ich war in einem Stockwerk und neben mir saß hieß Ron Yanks, das war einer der Top 100 Lawyers der USA, ein unglaublich disziplinierter Rechtsanwalt, der auch Marathonläufer war. Und wir sind immer gemeinsam laufen gegangen, weil die irgendwann festgestellt, dass ich auch Sport mache. Und das war wahnsinnig lustig. Also es ist eine Anekdote, die jetzt nur mich berührt. Wir sind da ewig gelaufen und ich komme zurück und habe mir schon gedacht, mir geht es irgendwie nicht so gut. Und komme da hinein und dann sagt die Sekretärin schon zu mir, are you okay? Und ich war also, glaube ich, grün im Gesicht. Das war, weil es wirklich schwer war, mit diesem Mann mitzuhalten. Und die Anekdote irgendwie daran ist, das wäre bei uns nicht möglich. Also wir sind da in Shorts, T-Shirts da rausgegangen zum Mittag laufen und wieder zurück. Und das ist in Kalifornien, würde das niemanden vom Hocker reißen. Ja, das ist schon ganz anders als bei uns.
Wie kann man dann nach einer Zeit in Kalifornien mit so einem Wetter wieder zurück nach Österreich wollen?
Ja, das ist auch so eine Sache. Wobei ich schon froh war, wieder in Österreich zu sein. Also man muss auch sagen, man soll das Licht nicht unter dem Scheffel stellen. Ich würde mal sagen, wenn Sie in den Vereinigten Staaten ein ähnliches Lebensniveau wie in Österreich leben wollen, müssen Sie wahrscheinlich das Zehnfache verdienen. Das darf man nicht vergessen. Also Österreich hatte schon oder hat auch große Vorteile, was die Infrastruktur betrifft, das Sozialwesen betrifft. Also das ist schon etwas Bemerkenswertes.
Also gesund und mit viel Geld ist es dort lustiger und ansonsten hier?
So ungefähr. Aber gesund und mit viel Geld ist es fast überall lustig. Aber, aber was ich noch sagen will, ist, dass einfach Österreich wirklich schon also große Qualitäten hat.
Und haben Sie überlegt, dort zu bleiben?
Nicht wirklich. Also eine Zeit lang ja, dass man sich, was wirklich toll war, aber für mich war immer der Weg klar zurück nach Österreich und hier die Anwaltslaufbahn. Das hängt doch mit dem Englisch zusammen. Ich glaube, ich habe ein sehr gutes Englisch, aber letztlich diese wirkliche Sprachgewandtheit, die haben sie nur als Native Speaker. Also für mich, meinen Anforderungen hätte das eigentlich nie wirklich genügt.
Gerade als Anwalt wahrscheinlich, oder?
Ja. Dass man wirklich in der Tiefe und in der, sag ich mal, in der Brillanz der Formulierung, das werden sie so nie erreichen aus meiner Sicht. Ja.
Und diesen Anspruch der Exzellenz, den wollten sie erreichen? Und das.
Ja, es hätte mich gestört, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich nicht wirklich ausleben kann im Schriftsatz.
Wäre es gegangen? Also hätten Sie dort Fuß fassen können?
Ja, definitiv. Ja.
Okay, das heißt, Sie waren in Kalifornien, ja, haben versucht, das gute Wetter mitzunehmen, ja, sind hergekommen, da kläglich gescheitert. Also das Wetter in Österreich, ja, ist sicher nicht das gleiche, aber wie ist es dann weitergegangen? Haben Sie sich dann sofort selbstständig gemacht oder Sie werden ja auch einmal eine Konzertzeit gemacht haben wahrscheinlich?
Nein, es war eigentlich, wenn man es chronologisch richtig wiedergibt, war es eigentlich so, dass ich den Doktor gemacht habe, nebenbei Assistent an der Uni war und dann auch schon. So war es, nein. Jetzt mal überlegen, nein, es war anders. Ich hab den Doktor gemacht neben dem Gerichtsjahr, habe das Gerichtsjahr angefangen, so war das. Und war dann Assistent an der Uni, hatte das Gerichtsjahr unterbrochen und dann in Wien wiederum fortgesetzt, später nach der Uni und bin nach Wien in die USA, so war es. Und nach den USA wieder zurückgekommen und habe hier die Konzipientenzeit gemacht in zwei Großkanzleien. Und dann mich selbstständig gemacht.
Aber sofort dann mit der ersten Möglichkeit, oder?
Ja. Und habe dann mich selbstständig gemacht und hatte das Glück, dass ich dann eigentlich einen recht guten Klienten hatte. Das war damals der Hans Dichand, der Krone-Gründer. Und so war es mir möglich, die Kanzlei zu eröffnen.
Wie ist es möglich, als Einzelkämpfer, als junger Einzelkämpfer zu sagen, ich starte jetzt eine Kanzlei und dann kriegt man den Hans Dichand als Klienten?
Naja, die Sache war so, dass ich den, ich meine, ich kann das auch alles erzählen, muss jetzt auch sagen, fernab der anwaltlichen Verschwiegenheit, weil diese Dinge in der Zeitung waren. Also das sind Dinge, die bekannt sind oder in Wikipedia stehen, deswegen rede ich so locker drüber, sonst dürfte man das eigentlich nicht. Aber es war damals für den Sohn von Hans Dichand gab es einen Prozess, der am Handelsgericht war und der unangenehm wurde, der auch durch alle Zeitungen gegangen ist und die ihn in seiner Position als künftigen Chefredakteur schon sehr beeinträchtigen hätte können. Ich habe diesen Fall dann gewonnen und so kam dann auch Hans Dichand, weil damals das große Schiedsverfahren geführt wurde gegen die WAZ und hat mich gefragt, ob ich das mitvertreten will.
Das heißt, Sie kannten den Sohn, sind dadurch zu einem Mandat gekommen und dadurch ist
ja,
dann...
Okay. So gesehen, ja.
Weil ein bisschen über das Vertriebsthema würde ich wahnsinnig gerne mit Ihnen sprechen, weil ich weiß, in Großkanzleien, da gibt es die Abarbeiter und es gibt die Aufreißer und da gibt es eine Aufgabenteilung und je kleiner die Strukturen, desto mehr Hüte hat jemand auf.
Ja.
Und Sie haben viele Hüte auf, also Sie arbeiten ab und Sie müssen aber auch neue Mandanten holen.
Ja.
Und wie machen Sie das als Einzelkämpfer? Weil Sie haben jetzt nicht die Masse, aber Sie haben doch sehr viele durchaus bekannte Namen und ich finde, das sticht heraus. Also sei es jetzt der Elsner oder eben auch Dichand, wie Sie schon angesprochen haben, wie kommt man dazu als Einzelkämpfer, sich dagegen die Großkanzleien durchzusetzen?
Ich glaube, es ist die Qualität der Leistung, die letztlich besticht. Es ist immer, es gibt keine bessere Werbung als die gute Leistung. Und so ergibt dann das eine das andere. Ich glaube, das ist wirklich, man muss sich da wirklich hineinhauen in diese Fälle und dann spricht sich das herum und dann funktioniert das schon so. Aber es geht nicht, dass man jetzt aktiv irgendwo hingeht und zu Einladungen und Karten verteilt. Ich meine, auch das machen viele. Aber letztlich, glaube ich, ist die Qualität der Arbeit, die entscheidet.
Das heißt, Sie werden einfach mittlerweile weiterempfohlen.
Also so, genau,
dadurch kriegen Sie Geschäft und weil Sie wahrscheinlich auch bekannt sind in den Medien. Und
ja, wobei das weniger. Also die sagen wir so, es gibt Konstellationen, da ist es nicht ganz ungünstig, dass man schreibt, aber dass man direkt deshalb Klienten bekommt, eigentlich nicht. Also meine Erfahrung war die, dass die Leser klar trennen zwischen dem Kolumnisten und dem Anwalt. Also das ist nicht so, dass man sagt, man schreibt es, denn immerhin ist es auch keine rechtliche Kolumne gewesen, muss man auch sagen. Ich schreibe ja weniger Rechtsfragen, sondern eben politische Inhalte.
Wie, das ist die nächste Wie-Frage, ich bin ganz beeindruckt von den verschiedenen Facetten, die Sie haben. Ja, wie wird man Kolumnist in der Krone?
Das hat eine eigene Geschichte. Der Tiefenpsychologe C.G. Jung hat einmal gesagt, dass es zwei Lebenshälften gibt, die erste und die zweite, wobei die erste Lebenshälfte der Anpassung nach außen dient. Also jetzt nicht nur Beruf, Familie, Ausbildung und diese Dinge, sondern auch, wie versteht man diese Welt. Und die zweite Lebenshälfte davon geprägt ist, dass es eine Hinwendung nach innen gibt. Jung hat immer gesagt, wer die zweite Lebenshälfte nicht so lebt, wie sie gemeint ist, nämlich in eine Art Hinwendung hinein, nach innen, der verspielt den Sinn dieser Lebenshälfte, weil für die tiefen Psychologen war das immer ein Kreis, der sich schließt. Letztlich ist die zweite Lebenshälfte, so hart das jetzt klingen mag, die Vorbereitung auf den Tod. Und bei mir war es wirklich so, dass mit dem Gongschlag der zweiten Lebenshälfte so ein faustisches Suchen begonnen hat, nämlich nach dem Motto, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also mich hat das wirklich interessiert und ich wollte diesen, sozusagen den Rätsel unserer Existenz und dem Sinn des Lebens auf die Spur kommen und hatte mich damals mit allem beschäftigt, das sei das Theologie, Naturwissenschaft, die Relativitätstheorie von Einstein, Nahtoderlebnisse, Bücher darüber, also wirklich Mathematik, philosophische Fragen, im Glauben, man kann das Rätsel lösen. Und ich dachte damals wirklich, dass ich knapp dran bin. Und heute weiß ich, ich bin völlig entfernt davon, das ist irreal, ich bin weiter weg, als man je glauben kann. Aber damals war ich dem auf der Spur und hatte alle Bücher, und natürlich auch Theologie ist auch ein Thema, alle Bücher über Papst Benedikt gelesen. Und Benedikt, das muss man wissen, egal wie man jetzt zu ihm persönlich steht oder zur Kirchenführung, ist mit Sicherheit einer der größten Kirchenlehrer wahrscheinlich seit Augustinus. Also man glaubt, dass vermutlich nach ihm eine eigene, wie soll man sagen, ja, Schule der Theologie etabliert wird. Und als ich das letzte Buch von ihm fertig gelesen hatte, kam ich in die Kanzlei und habe die Meldung gehört, er ist zurückgetreten, was ja außerordentlich war für den Papst. Ich hatte am selben Tag noch eine Konferenz in der Kronenzeitung beruflicher Natur, den Chefredakteur am Gang gesehen und ihn abgepasst und gesagt, ich habe alles von dem gelesen, ich schreibe euch was drüber. Und dann hat er gesagt, gut, das kannst du machen, aber das muss am nächsten Tag fertig sein, weil wir haben morgen Abgabetermin und so weiter. Und dann habe ich die erste Kolumne geschrieben, was bleibt vom Papst Benedikt. Am Sonntag ist die dann erschienen, am darauffolgenden, man musste am Mittwoch abgeben. Und ich bekam am Sonntag in der Früh eine E-Mail-Nachricht, das habe ich am Handy gehört, ich war auswärts, mache das E-Mail auf und sehe von einer Frau Doktor, Theologin und dachte mir, um Gottes Willen, die wird mir jetzt verreißen. Und dann schreibt sie, nein, also der Inhalt ihres Artikels trifft exakt den Inhalt meiner Doktorarbeit und das stimmt und so. Da habe ich gewusst, gut, also von der Werkhöhe her dürfte es gepasst haben. Es hat dann sogar ein Leser, der aus der Kirche ausgetreten war und Kinder im Volksschulalter hatte, diese Kinder taufen lassen, aufgrund des Artikels. Also es hat schon einiges bewirkt, woraufhin man mich gebeten hat, ich soll noch einmal einen schreiben, da habe ich zu Ostern wieder über Theologie geschrieben. Da war ich schon im Geruch des Pfarrers, glaube ich. Und dann hat sich das immer mehr gewandelt, auch in allgemeine politische Überlegungen und soziale Überlegungen. Und so kam die Kolumne eigentlich zustande.
Das ist einfach organisch gewachsen?
Ja.
Wieder durch die Qualität der Arbeit, wenn man so will.
Wenn man so will.
Spannend. Und macht Ihnen das Spaß oder ist das mittlerweile einfach so ein bisschen ein Marketing-Aspekt für Sie?
Nein, das ist es nicht. Das ist schon harte Arbeit. Also ich habe, seit ich diese Kolumne geschrieben habe, höchsten Respekt gehabt vor allen Künstlern, die sich auf Dauer halten. Also dieses berühmte One-Hit-Wonder, das ist toll, wenn man das schafft. Aber letztlich die wirklich knallharte Arbeit ist, in einem kreativen Beruf an der Spitze zu sein. Das ist so, ich sage jetzt Rolling Stones und Tina Turner, wie sie alle heißen, die kann man nicht beneiden. Das ist beinharte Arbeit. Ich vergleiche das immer damit, wenn ich jemandem sage, du pass auf, da liegt ein Haufen Steine, trage ihn von A nach B, dann ja, kann man das bewerkstelligen oder auch nicht, aber man kann es ungefähr einschätzen und dann eben tun. Aber jemandem zu sagen, ich gebe dir 5 Minuten Zeit, dass du ein Lied komponierst, daran sieht man schon, wie unterschiedlich der Zugang ist. Und auch wenn es politisches Schreiben ist auch ein kreativer Vorgang. Es ist oftmals schwierig, auch die Themen zu finden. Es ist eine unheimliche Belastung, weil sie diesen Abgabetermin haben. Das Gute ist, dass der Beruf des Rechtsanwaltes uns lehrt, Fristen einzuhalten. Aber es ist eben eigentlich ein vollwertiger Beruf daneben. Und das hat schon viele Kräfte gekostet, das muss man auch sagen, bei allem Spaß, den man dabei hat.
Wie viel Zeit hat das in der Woche beansprucht?
Anfangs mehr, jetzt schon weniger, aber man kann es nicht sagen. Es gibt Themen, die haben sie schnell durch. Wiederum andere, da müssen sie lange recherchieren. Ich habe mich immer noch auf Primärquellen verlassen. Da müssen Sie noch mit einbeziehen, dass wenn Sie am Mittwoch abgeben, dass die nächsten 2-3 Tage noch was passieren kann. Sie müssen...
Dann muss man es wieder überarbeiten.
Und das schaffen Sie nicht mehr, weil es der Verlag schon hat und dann wird das gedruckt. Weil es ja immer einen Vorlauf geben muss. Es ist ja eigentlich eine Wochenzeitung. Und dann müssen Sie es natürlich spannend schreiben. Sie müssen auch durchaus vereinfachen, ohne es unrichtig darzustellen. Und das sind schon, und auch natürlich klagbar soll es auch nicht sein. Also es hat dann schon seine Herausforderungen.
Kriegen Sie da Lesereaktionen?
Sehr also viel.
Direkt ja. auch? Oder?
Ja. Und? Das wollte ich auch. Ich habe immer neben der Kolumne meinen Namen stehen gehabt, das ist meine E-Mail-Adresse, weil ich nicht wollte, dass es in die Leserbriefredaktion geht, was es so ohnehin auch tut, ja, weil die Leute Allgemeines hinschicken, sondern ich wollte immer das Feedback haben vom Leser. Persönlich, dass ich weiß ungefähr, wie kommt das an, welche Kritikpunkte gibt es, hat man vielleicht irgendwas übersehen, wie ist die Zustimmung. Also ich wollte das immer selber messen können.
Ja, gibt sicher polarisierendere Themen als andere und je nachdem ja. kommt dann mehr Positives und manchmal mehr Negatives. Und
ich habe selten negative Rückmeldungen bekommen.
Okay.
Ganz selten.
Und wie gehen Sie damit um?
Professionell. Also ich akzeptiere, dass jemand das anders sehen will.
Und werden alle beantwortet?
Ich habe am Anfang versucht, alle zu beantworten. Das schaffen sie irgendwann nicht mehr, weil es zu viel ist.
Wirklich?
Ja, das.
Von welchen Mengen sprechen wir da?
Ja, können Sie schon eine Woche, sind schon ein paar hundert. Sind
wow.
Das
dann schon, ja. Wow,
das okay. Ist viel, ja. Und da, aber ich habe schon ungefähr den Überblick, wie die Tendenz ist, ja.
In positiv, negativ oder was meinst du?
Ja, ja, also negativ ist kaum. Aber das konnte sich die Zeitung auch nicht erklären, weil sie gesagt haben, dass es Zustimmung gibt, ist die eine Sache, aber die andere Sache ist, dass es so wenig Negative gibt. Das ist wirklich bemerkenswert gewesen. Ich habe dann immer humoristisch gesagt, vielleicht lesen es diejenigen gar nicht, die ganz anderer Meinung sind. Ja. Aber anscheinend habe ich da immer irgendwie den Nerv getroffen.
Und jetzt momentan schreiben Sie nicht, ja. weil Sie kandidieren und genau. wahrscheinlich geht es da um eine politische Unabhängigkeit der Zeitung.
So ist es.
Ist das der Grund?
Ja.
Und geht es Ihnen ab?
Derzeit nicht, weil die Kandidatur so ein Stress ist, dass ich froh bin, wenn ich irgendwie eine freie Minute habe. Und da ich glaube, inwieweit einem sowas abgeht, sieht man dann, wenn man wieder zur Ruhe kommt.
Ich kann mir nicht vorstellen, was Sie gerade schon klären müssen mit der Präsidentschaftskandidatur einer Kanzlei. Gut, die Kolumne ist jetzt zum Glück einmal passiert, aber ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Kriegt Ihr Team irgendeinen Stressboni?
Naja, ja, es sind alle schon, also ich gebe da wieder frei oder sonstige Dinge, das ist ja wirklich schon hart. Ja. Und vor allem, ich bin eigentlich sozusagen offiziell jetzt auf Urlaub, weil...
Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. wir sitzen gerade in der Kanzlei von Dr. Ja, Valentin. Ja, also
auf Urlaub im Sinne von, ich kann jetzt noch die wichtigsten Sachen, mache ich schon noch selber, Dinge, die so Klienten oder Verhandlungen beziehungsweise ja, die man einfach wirklich nicht mit gutem Gewissen jetzt jemandem anderen geben kann. Aber an sich bin ich sozusagen offiziell beurlaubt für die Zeit des Wahlkampfes.
Und was machen die Mandanten, die Hilfe brauchen?
Ich habe einen guten Kanzleipartner. Ich habe auch noch Konzipienten oder Mitarbeiter, die das abfangen können.
Und wenn sie gewinnen, was passiert dann?
Ja, wenn ich gewinne, dann muss ich, glaube ich, die Anwaltei, so wie ich das verstanden habe, ich glaube, eine Nebenbeschäftigung als Bundespräsident ist ja nicht erlaubt. Dann müsste ich sie ruhen stellen.
Wäre aber lustig im Lebenslauf.
Das wäre lustig, ja. Nein, ich glaube, ich müsste es für die Zeit der Funktion ruhen stellen.
Und würden Sie danach wieder zurückkommen in die Anwaltei oder würden Sie dann in der Politik bleiben wollen?
Das ist sehr schwer zu sagen. Das käme darauf an, ob man, also wenn man gesetzt den Fall, man würde es schaffen, ob man sich einer Wiederwahl stellt. Und wenn man sich der Wiederwahl gestellt hat, dann wäre die Frage wirklich offen, ob man noch zurückkehren kann nach 12 Jahren. Denn es ändert sich ja so wahnsinnig viel. Und man ist ja dann auch nicht mehr so im Tritt. Aber ich denke zumindest, ich würde es ja schon gerne weiter betreiben, aber wahrscheinlich nicht in der Form wie jetzt. Man würde man wahrscheinlich eher die großen Leitlinien vorgeben oder müsste das Büro anders strukturieren.
Noch zugespitzt mit einem Fachthema und...
Ja, oder überhaupt auch die Frage, ob man da nicht die Struktur verändert und sagt, man legt die Schwerpunkte dann vielleicht, so wie Sie es beschrieben haben, bei den Großkanzleien, verteilt die Aufgaben dann anders.
War das für Sie nie interessant, dass Sie sagen, Sie wollen als Kanzlei auch personell so wachsen, dass Sie da ein Brand haben, das jetzt nicht Tassilo Valentin heißt, sondern irgendwelche Abkürzungen, die ersten Buchstaben von Partnern, die da zusammen verpartnert sind und größere Kanzleistrukturen haben. War das für Sie ein Thema oder sagen Sie nein, Sie wollen dieses kleinere, persönlichere lieber?
Ich war in Großkanzleien und für mich war von Anfang an klar, dass das nicht mein Weg ist. Ich habe mich dort wohlgefühlt und habe gearbeitet, aber das war nie meins. Wobei man auch noch etwas sagen muss, ich habe mal vor ein paar Jahren, ob es jetzt noch zutrifft, weiß ich nicht, aber es ist vor einigen Jahren im Anwaltsblatt, glaube ich, war das gestanden, dass, glaube ich, weit über 90% aller Anwälte faktisch Einzelanwälte sind. Viele schließen sich zusammen zu Regiegemeinschaften oder Kooperationsgemeinschaften.
Das ist einfach eine Kostenaufteilung.
Eine Kostenaufteilung, auch eine Effizienzfrage. Ich habe ja auch einen Partner. Aber es gibt nur sehr wenige wirkliche Anwaltsfirmen, so wie man das sieht. Viel weniger, als man denken würde.
Ich glaube auch, dass das wirklich eine Ausnahme ist. Also der Beruf des Anwalts ist relativ geschützt nach wie vor. Und ich glaube, die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen als Einzelkämpfer, Einzelkämpferin, ist in diesem Job wesentlich einfacher oder einladender, als es vielleicht in anderen Berufen der Fall ist.
Naja, das hängt letztlich damit zusammen, dass der Beruf des Anwalts ein Solistenberuf ist aus meiner Sicht. Deswegen gibt es ja immer wieder diese großen Kanzleitrennungen und Streitereien, das sieht man immer wieder. Das kommt einfach daher, weil es eben nicht egal ist, wer dort sitzt und welchen Zugang er hat zu Mandanten oder zu dem Beruf insgesamt. Und das führt nicht nur zu Generationenkonflikten, sondern auch eben zu Konflikten untereinander. Es ist eben, diese Anwaltschaft hat sehr viel mit Vertrauen zu tun, mit der Persönlichkeit des Anwaltes. Jeder hat eine andere Herangehensweise. Jeder entwickelt sich auch anders in diesem Beruf. Das muss man auch sagen. Es gibt nicht den typischen Anwalt, sondern jeder setzt dann auch im Laufe seiner Karriere andere Schwerpunkte. Und das ist aus meiner Sicht eben, wie gesagt, eher ein Solistenberuf.
Ich glaube auch, also zumindest ist das bei Gesprächen hervorgekommen mit Berufskollegen von Ihnen, dass viele das Problem haben, dass sie es auch einfach nicht schaffen, aus dem Operativen rauszugehen, obwohl sie es vielleicht gerne wollen würden. Also viele würden gerne mehr in die Management-Ebene gehen, aber sie schaffen es nicht, weil schlussendlich federführend und haftend und am Ende sitzt dann doch wieder der Anwalt. Und deswegen kann man schwer endgültig abgeben und managen.
Naja, ich glaube, dass Anwälte grundsätzlich schlechte Manager sind.
Einfach weil wir doch nie gelernt, oder? Also Gelehrten.
Ja, ich glaube, der Hauptpunkt aus meiner Sicht ist, wir sind darauf getrimmt, zu Recht die Probleme zu sehen, in allererster Sicht. Ja. Das heißt, das ist auch unsere Aufgabe. Ja. Mein Großvater, der hat auch Jus studiert gehabt und hat gesagt, bevor er noch das Studium beendet hatte, wenn er spazieren gegangen ist im Wald und einen Angler gesehen hat, hat er sich gedacht, schön, da sitzt ein Angler. Als er mit dem Studium fertig war, ging er durch den Wald und sah den Angler dort sitzen und dachte sich, darf der das? und das ist der Zugang, den sie dann bekommen. Und sie sind dann aus meiner Sicht ja, viel zu wenig vielleicht auch risikofreudig oder sind sehr formal dann, was wir ja sein müssen. Wie oft schimpfen wir mit Klienten und sagen, wieso haben sie das jetzt nicht ausgemacht, warum haben sie sich noch auf eine mündliche Zusage verlassen? Ja, weil es oft im Geschäftsleben nicht anders geht. Ich sehe das jetzt bei der Bundespräsidentenkandidatur. Das ist so eine unglaubliche Arbeitsfülle, die auf einen einströmt und so viele Informationen. Es hat am Anfang, glaube ich, alle 3 Minuten das Telefon geläutet, ja, dass sie in vielen Dingen einfach nur sagen, gut, ich delegiere es, ja, machen Sie das und mach du das oder Dings. Und dann sagt dir jemand zu, was weiß ich was, er macht es ehrenamtlich und dann auf einmal doch nicht. Und Dinge, die wir als Anwälte immer bekritteln würden und sagen, wieso haben Sie sich das nicht schriftlich geben lassen oder wie kann man sich auf sowas einlassen? Ja, weil es eben dann oft nicht anders geht.
Also haben Anwälte Ihrer Meinung nach zu wenig Einblick in die Praxis?
Nein, die haben einen sehr guten Einblick in die Praxis, aber sie sehen zu Recht, und das ist auch das, so müssen wir auch sein, die Gefahr und versuchen es rechtlich möglichst abzusichern und sehr präventiv sich klug zu verhalten, was ja gut ist. Aber was eben auch dazu führt, dass dann vielleicht in vielen Dingen die Risikofreudigkeit darunter leidet.
Das ist lustigerweise auch das, was in dem Podcast hier immer wieder von mir kommt. Und das ist auch der Grund, warum ich dann in dieser Branche nicht hängen geblieben bin. Also ich meine, indirekt jetzt schlussendlich schon, aber nicht in der Anwaltei. Weil ich eben dieses immer, der Blick aufs Negative und der Blick auf die Probleme etwas waren, die mir nicht gut getan haben. Da gibt es, glaube ich, Leute, die haben eine dickere Haut dafür und können damit gut umgehen, aber ich glaube, viele gehen emotional daran ein bisschen zugrunde, wenn sie zu lange drin bleiben.
Naja, das will ich nicht ganz so sehen. Ich finde, dass, was ich schon am Anwaltsberuf sehr schätze, ist, sie lernen präventiv zu denken. Sie sehen schon, sie können viel Ungemach im Leben ausweichen, wenn sie sich klug verhalten. Und das ist schon ganz gut, das macht das Anwaltliche schon. Aber ich sehe es zum Beispiel in Diskussionen im Fernsehen und solchen Dingen. Also sie hauen nicht so hin wie andere, sondern sie wählen die Worte schon mit Bedacht, wenn man eben gelernt hat, etwas so zu sagen, dass es nicht klagbar ist. Was aber dazu führt, dass ein anderer möglicherweise noch mehr am Tisch haut für die Zuseher, weil sie sich halt einer möglichen Klage nicht aussetzen wollen.
Aber ein Gegenargument zu dem, was Sie gesagt haben, ist, den Mutigen gehört die Welt. Und ich glaube, in der Anwaltei wird man doch relativ vorsichtig und traut sich dann vielleicht den einen oder anderen Schritt dann doch nicht, der vielleicht eventuell riskanter ist, aber durchaus zu mehr Erfolg führen könnte.
Ja, wobei wir immer unterscheiden müssen zwischen dem Anwalt als Unternehmer und dem Anwalt als Berater.
Ja.
Und da ist es eher schlecht, wenn Sie einen risikofreudigen Anwalt haben. Da ist es besser, Sie haben einen, der schon vorsichtig ist.
Sie sind Mitglied, stand auf der Homepage, von den sogenannten International Jurists. Was hat es damit auf sich?
Das ist eine Vereinigung von verschiedenen Anwaltssozietäten. Ich glaube, es sind 130 Länder, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es genau jetzt sind. Und das ist ein anwaltliches Netzwerk, wobei man da schon verschiedene Stadien durchläuft und Meriten sich verdient haben muss, um dort aufgenommen zu sein. Und das hat natürlich den Vorteil, dass wenn mich ein Klient anruft und sagt, er braucht einen Anwalt in Budapest, dann kann ich ihn sofort jemanden empfehlen und der ist auch verpflichtet, den innerhalb, weiß nicht, von 24 Stunden oder was sofort zurückzurufen oder das anzunehmen. Und das ist ein großer Vorteil.
Und lohnt sich das?
Ja, es lohnt sich insofern, als man schon Klienten einen Service bieten kann, dass man sagt, also man kann mit gutem Gewissen jemanden im Ausland empfehlen oder wenn es grenzüberschreitende Problematik gibt. Das habe ich so gehabt bei einem großen Autokonzern, die Sicherheitsbestimmungen in Europa abgleichen wollten. Nämlich die Frage, welche Fahrzeuglängen und Beschaffenheiten von irgendwelchen Details an Autos. Und das war natürlich schon ein Vorteil, dass man das alles dann in einem Guss liefern kann.
Sie sind auch Geschäftsführer der Turnesol GmbH. Ja. Was ist das?
Das ist eine Firma, das war ursprünglich von einem Klienten, der im Filmgeschäft war. Das war eine nicht unbekannte Filmfirma, der aber aufgehört hat. Und ich habe diese GmbH, diesen Mantel eigentlich übernommen. Und betreibe das ein bisschen so, aber in Wirklichkeit dient sie mir irgendwo aus Mantel oder Vorratsgründung, dass wenn man rasch eine Gesellschaft braucht, dass man sie zur Hand hat. Derzeit hat sie die Funktion, mehr oder weniger auf meinem Blog als Medieninhaber zu fungieren und solche Dinge. Aber es ist natürlich auch angenehm, wenn man jetzt irgendein Immobilienprojekt oder irgendwas planen würde, dann hätte man ganz rasch eine GmbH, die sauber ist. Das Stammkapital war damals voll einbezahlt. Da braucht man sich überhaupt keine Gedanken hinsichtlich Haftungen machen und deswegen habe ich die immer noch.
Okay, aber operativ ist da nicht wirklich viel los?
Ja, operativ nur im Medienbereich ein bisschen, eben als Medieninhaber und aber sonst, ja.
Natürlich mag ich mit Ihnen auch noch kurz über die Kandidatur sprechen. Mhm. Sie haben relativ spät angekündigt, dass Sie Bundespräsident werden wollen. War das eine Entscheidung am Strand?
Es war nicht am Strand, es war im Auto. Ich habe ja Gespräche geführt gehabt, das war ja auch in den Medien, wobei diese Gespräche, das war damals mit der FPÖ, allerdings nicht, weil ich dorthin eine große Nahbeziehung habe, sondern es haben mir alle Parlamentsparteien gesagt, sie stellen keinen Kandidaten auf, ausgenommen die FPÖ hat gesagt, sie wird jemanden aufstellen. Ich fand das demokratiepolitisch bedenklich, dass staatstragende Parteien niemanden haben. Und dann kam ein Mitarbeiter des Herrn Kickl einmal zu mir ins Büro und dann wegen einer anderen Sache. Und da wurde dieses Thema auch andiskutiert und so ist das irgendwo entstanden. Ich habe dann gesehen, dass es aus inhaltlichen und atmosphärischen Gründen das nicht funktionieren wird. Und habe das eigentlich ad acta gelegt, aber irgendwo gestört hat es mich immer noch, bis ich hier sozusagen spontan gesagt habe, ich mache es doch. Aber einfach deshalb, weil ich glaube, dass Kennedy recht hatte, aber an einem gewissen Punkt muss man sich sagen, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage, was du für dein Land tun kannst. Und mit den jetzt drängenden Problemen habe ich mich 10 Jahre lang beschäftigt. Ich habe Bücher geschrieben, Lösungen vorgestellt. Also ich denke, dass man aus vielen Krisen entkommen kann, wenn man einige wenige gut durchdachte Änderungen vornimmt, die allerdings auch grundrechtskonform und human sind.
Ist diese Kandidatur für Sie auch so ein bisschen eine Spielwiese, um zu schauen, wie die Reaktion auf Sie ist, sodass Sie vielleicht dann auch einmal in irgendeine Art von Regierungsrolle können, wollen? Oder nein. Ist das so, so weit Schach spielen Sie jetzt nicht?
Nein. Der wahre Grund ist, dass ich der Meinung bin, man soll es jetzt nicht so negativ sagen, weil das verschreckt vielleicht Menschen, aber dass dieses Land wenig Handlungsspielraum noch hat. Also wir sind Krisen ausgesetzt, mehreren Krisen, die sich zu einer multiplen Krise entwickelt haben, wobei schon eine dieser Krisen ausreichen würde, um dieses Land im Atem zu halten. Wir haben aber gleich mehrere. Das betrifft dieses unglaubliche Asylchaos, dem wir ausgesetzt sind. Das Jahr 2015 wiederholt sich augenscheinlich, ohne dass sich wirklich etwas geändert hat in den Strukturen. Wir haben es bis heute nicht geschafft, auf europäischer Ebene eine Asyl- und Fremdenrecht zu etablieren, das dem Beispiel der Vereinigten Staaten zum Beispiel folgt. Wir haben eine Energiekrise, vor der wir stehen. Wir haben das Wegbrechen des Mittelstandes. Wir haben diese unheimliche Inflation, die auf eine falsche Europolitik zurückgeht, aus meiner Sicht. 2008 war Griechenland am Abgrund und man hat einen Dominoeffekt, also ein Übergreifen auf andere Volkswirtschaften gefürchtet und sich entschlossen, Griechenland zu retten. Das hatte auch den Grund darin, dass deutsche und französische Banken stark involviert waren. Man hat dann über Nacht Rettungsschirme beschlossen, hat das als alternativlos hingestellt. Die damalige Kanzlerin Merkel hat das hochstilisiert zur Abstimmung für oder gegen Europa. Und so kam eben eins ins andere, dass diese Rettungsschirme etabliert wurden, dass die Europäische Zentralbank auf einmal begonnen hat, Fiskalpolitik zu betreiben, dass die Wertpapiere, Staatsanleihen von Krisenländern im Milliarden Euro Umfang pro Monat gekauft haben, der Europäische Gerichtshof das auch noch als zulässig beurteilt hat. Und all das hat dazu geführt, dass der Euro zu einer Umverteilungsmaschine geworden ist, der auch, wie Hans-Werner Sinn in Deutschland einmal gesagt hat, die Völker gegeneinander aufhetzt. Weil letztlich kommt es zu einem Vermögensabfluss von Norden in den Süden, was ja bis zu einem gewissen Grad möglicherweise notwendig ist, um die Länder in einer gemeinsamen Währung zu halten. Aber sicherlich nicht so, wie das jetzt funktioniert, dass die Konvergenzkriterien vollkommen aufgegeben werden, dass die zur Stabilität des Euro festgelegten Schuldenobergrenzen regelmäßig gesprengt werden, ohne Konsequenz, dass die Krisenländer sich auf Kapitalmärkten weiterhin verschulden können, weil man weiß, dass man ohnehin für sie bürgt über die Europäische Zentralbank. Und diese Politik, wenn man so nennen will, ist an ihr Ende gekommen. Und da müsste man Reformen setzen. Es ist eben kein Zufall, dass wir jetzt so eine Inflation haben. Das ist nicht nur der Ukraine-Krieg.
Aber auch da wieder ist ja die Rolle des Bundespräsidenten, des Österreichischen, nicht wirklich sehr effektiv, oder?
Naja, also der Bundespräsident ist auf der einen Seite ein Ideengeber, das darf man nicht vergessen. Also er kann sich auch aktiv in Diskussionen einschalten, ist ein wichtiger Ideengeber, er ist die einzig direkt demokratisch legitimierte Person auf Bundesebene. Also der hat schon ein Gewicht, das haben die Verfassungsväter auch so gewollt. Ich denke, wenn man zum Stichwort Ideengeber, dass wenn man intelligente Vorschläge macht, dass von Parteien sicher auch aufgegriffen wird, weil die Bürger das dann nachfragen, das ist wie im freien Markt, wenn es Bedarf gibt, dann wird es auch produziert. So denke ich das auch bei politischen Ideen. Zum anderen auch, dass eine Regierung aus meiner Sicht ganz anders arbeitet, wenn man weiß, dass jemand sitzt, der unabhängig ist, der nicht diese Verhaberung hat. Und diese Verhaberung, um das salopp zu sagen, betrifft ja auch die Opposition. man kennt ja die Geschichten, dass im Parlament gestritten wird und die Leute schauen sich das an und denken, bumm, also die kämpfen da. Und in Wirklichkeit sitzen sie dann eine halbe Stunde später alle beim Heurigen gemeinsam. Das ist eben eine Form der Verhaberung, wie ich es nenne, die eben nicht gut ist für ein Land. Es ist besser, wenn man eine gewisse Distanz hat, das habe ich auch als Journalist immer gehalten zur Politik. Hans Dichand hat das immer genannt, den Vorhof der Macht. Also der Journalist muss eine Distanz dorthin halten, wenn er weiter objektiv sein will. Und ich finde, das fehlt und das, deswegen auch die Kandidatur, damit dieses Land wieder ins Tun kommt.
Ich habe mich neulich unterhalten über die Präsidentschaftswahl und der Bekannte von mir, das ging jetzt gar nicht auf Sie bezogen, ja, sondern generell, hat dann einen Satz fallen lassen, den ich sehr amüsant fand, und zwar: Wie kommt man auf die Idee, dass man da sitzt und sagt, jetzt will ich Bundespräsident werden? Und ich fand das sehr lustig formuliert und ich wollte dem Freund von mir den Gefallen tun und Ihnen diese Frage jetzt noch einmal stellen.
Naja, weil, ich habe schon gesagt, weil dieses Land auf teilweise auf Zustände zusteuert, die man in dieser Form nicht für möglich gehalten hat.
Aber das denken ja viele Leute, aber die sagen jetzt deswegen nicht, dass sie Bundespräsident werden wollen.
Ja, ich sage nur warum. Ja, also wenn Sie sich schauen, der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts prognostiziert kriegswirtschaftliche Zustände. Er spricht von einer Art Ende der Marktwirtschaft. Auch die Europaministerin Edtstadler spricht von einem Tal der Tränen und so weiter. Also wir bewegen uns da schon ordentlich auf etwas zu. Und ich glaube, diese Balance of Powers, wie das die Amerikaner nennen, die ist in diesem Lande nicht vorhanden, weil man eben den Bundespräsidenten aufgrund einer Praxis dahin degradiert hat, dass er halt der Staatsnotar ist, nette Ansprachen hält und vielleicht im Hintergrund da irgendwie mitmacht und das irgendwie ausgleicht, aber keine aktive Rolle hat. Und ich finde, diese aktive Rolle wäre jetzt wirklich notwendig. Ich glaube, dass auch deshalb, ich wurde oft gefragt, zum Beispiel, würden Sie die Regierung entlassen? Meine Antwort darauf war immer, zum einen sitzt die Verfassung vor, also das ist ja nicht ohne Grund festgeschrieben, ist ja nicht eine Idee von irgendwelchen Kandidaten, sondern das steht ja auch tatsächlich drinnen, aus meiner Sicht natürlich nur für den Extremfall. Und die zweite Antwort, die ich darauf gegeben habe, war immer, aber dazu wird es nicht kommen, denn ich bin überzeugt davon, wenn dort jemand sitzt, von dem man weiß, der ist unabhängig und der würde das auch im Ernstfall einsetzen, wenn es nun angezeigt ist, dann reagiert eine Regierung ja auch ganz anders. Um es jetzt mit einem wirklich hinkenden Beispiel zu sagen, wenn Sie in der Schule sind und wissen, Sie können nicht rausfliegen, dann ist ja dem Streich kein Ende gesetzt. Ja. Wenn Sie aber wissen, also irgendwann gibt es eine Sanktion oder könnte so etwas stehen, wenn es zu arg getrieben wird, dann reißt man sich auch anders zusammen. Und ich glaube, mit allem Hinkfuß, den dieser Vergleich hat, ja, zeigt das schon ganz deutlich, was der Unterschied zwischen aktivem und passivem Präsidenten ist.
Neben dem ganzen Stress, den Sie jetzt angesprochen haben, wie holen Sie sich da Ausgleich und Ruhe?
Naja, derzeit ist es sehr schwer. Also Sport kann man gar nicht sagen, weil den betreibe ich zwar noch, aber das ist eher eine Zusatzbelastung, wenn man ja eigentlich sehr müde ist und wirklich sehr gefordert ist. Aber eigentlich muss man einfach durch diese Zeit, die dauert ja nicht ewig.
Sind Sie spirituell? Sie haben vorhin gesagt, dass Sie viel mit Theologie geforscht haben, Artikel darüber geschrieben haben.
Naja, also eine Spiritualität hat man sicher, ja. Wobei das immer einer Wandlung unterliegt. Also ich habe meinen Kindern immer gesagt, mit mir diskutiert es jetzt solche Sachen lieber nicht, ja, weil es muss jeder seinen eigenen Zugang dazu finden. Also das ist schon, aber grundsätzlich ja, ja.
Was wären Sie beruflich, wenn Sie nicht Anwalt und Kolumnist wären?
Ich wäre vermutlich ein erfolgloser Schauspieler geworden.
Im Ziel, in den Film oder ins Theater zu gehen?
Ich glaube eher Theater. Ich wollte als Kind Theaterschauspieler werden. Aber nicht, weil ich den Leuten was vorspiele, sondern weil es mir wirklich Spaß gemacht hätte, schon als kleines Kind. Und vielleicht wäre ich sowas geworden.
Und leben Sie das mit einem Laientheater irgendwie aus?
Nein.
Ja, vielleicht kommt das ja noch.
Vielleicht kommt es noch, ja. Und deswegen sage ich, wäre ich möglicherweise erfolglos, weil ich bin mir mittlerweile gar nicht so sicher, ob ich so talentiert gewesen wäre. Deswegen sage ich möglicherweise erfolglos. Das merke ich jetzt immer mehr. Ich glaube, so ganz gelegen wäre mir das eh nicht.
Wie werden Sie Ihre Pension verbringen?
Naja, ich hoffe nicht, dass ich wirklich in Pension bin. Also ich glaube, der natürliche Zustand eines Menschen ist der Zustand der Tätigkeit, nicht der Untätigkeit. Es gibt auch kein untätiges Tier. Es kann sich ausruhen oder erholen, aber untätig ist, glaube ich, auch für den Menschen nicht gesund. Aber es hat einmal der George Foreman, der berühmte Boxer, mal gesagt, und da stimme ich ihm komplett zu, man kommt irgendwann mal an den Punkt seines Lebens, where you don't have to run anymore. Und das fand ich einen sehr schönen Satz. Ja. Also irgendwann einmal möchte man so arbeiten, dass man nicht mehr rennen muss, sondern dass man auch im gemütlichen Gehen die Sachen erledigen kann.
Weil die Erfahrung das schon kompensiert.
Ja, oder überhaupt. Natürlich die Erfahrung oder die Lebensumstände so sind, dass man eben nicht mehr hetzen muss, sondern dass die Dinge sich schon so weit eingespielt haben, dass es auch anders geht.
Was würden Sie jungen Leuten mitgeben, die ihre Karriere anstreben?
Das Wichtigste ist, dass man das tut, was man wirklich tun will. Das klingt einfach, ist aber unheimlich schwer. Deswegen sagen die Griechen ja immer, erkenne dich selbst. Das ist einer der schwierigsten Prozesse. Manche erkennen sich selbst nie oder erst viel zu spät. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass man sein Leben lebt und nicht das Leben eines anderen. Das sind auch, wenn Sie Bücher lesen über die Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, dann kommt als allererster Satz immer, ich habe nie das Leben gelebt, was ich leben wollte oder nie das gemacht, was ich wirklich tun wollte. Und das ist das Allerwichtigste im Leben. Jeder Mensch hat einen eigenen Kompass in der Brust. Jeder Mensch hat eigene Wünsche oder Vorstellungen. Es ist unheimlich wichtig, dass man eben sein Leben lebt und möglichst wenig drauf gibt, was andere Leute von einem denken.
Haben Sie einen Tipp, wie jemand dieses Ziel besser erreichen kann?
Ich glaube, das allererste, was man machen muss, ist, man muss die sogenannten Sekundärtugenden erlernen. Selbstdisziplin, Entsagung, wenn es darauf ankommt, Durchhaltevermögen, Opferbereitschaft, um es mit altmodisch zu sagen. Warum heißen diese Dinge, diese Tugenden Sekundärtugenden? Sie heißen deshalb so, weil sie für sich selbst keinen Wert darstellen. Also um es einfach zu sagen, ein disziplinierter Verbrecher ist eine Katastrophe, ein disziplinierter Heiliger ist herrlich. Ein disziplinierter Arzt ist großartig, ein disziplinierter Dieb schlecht. Das heißt, die Frage ist immer, wofür setze ich diese Tugenden ein, und deswegen heißen sie Sekundärtugenden. Und ich finde, dass man zunächst einmal an diesen Tugenden arbeiten muss, damit man eben das Rüstzeug hat, um egal was man da machen will, wirklich effizient und erfolgreich das auch dann betreiben zu können. Aber der Schritt, was es dann ist, das ist eine urpersönliche Entscheidung. Und diese Zeiten sind vorbei, als man gesagt hat, es gibt 5 Berufe, Sie können Arzt oder Anwalt, Notar, Pfarrer oder weiß nicht, Lehrer werden, sondern es gibt heute so viele Berufe, es gibt auch so viele Möglichkeiten, Karriere zu machen. Sie können heute ein erfolgloser Arzt sein und weiß nicht, sogar noch Professor sein, und Sie können heute Star Figaro sein unter den Friseuren und in Los Angeles, ich weiß nicht, die berühmtesten Menschen für ein Heidengeld frisieren. Ja? Das heißt, Sie können in jedem Beruf Karriere machen heutzutage. Und deswegen, glaube ich, ist es sogar noch mehr angesagt, dass man seinen Weg geht. Man kann überall seinen Weg finden. Jeder macht es auf seine Art.
Wie kann man Ihnen folgen bzw. Sie kontaktieren?
Einfach über die Webseite. Kontakt ist dort zu finden.
Okay, und das letzte Wort gehört Ihnen?
Ui, das letzte Wort.
Oder der letzte Satz?
Ich denke, es war eh schon genug an Lebensweisheiten.
Okay.
Aber wie gesagt, das ist dann eben das, was ich meinen Söhnen auch sage. Ich bringe euch bei eben diese Sekundärtugenden, und dann macht, was ihr wollt.
Danke für Ihre Zeit.
Danke.
Alles Gute. Hi und vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, bitte, bitte teilt den Podcast und geht sicher, unseren Podcast zu abonnieren. Einige haben noch nicht auf Folgen geklickt, das muss sich ändern. Und noch viel wichtiger, viele hören den Podcast und haben noch nicht ihren Freunden, Bekannten und Kollegen davon erzählt, dass das der beste Podcast überhaupt ist. Wir kriegen das mit. Das ist illegal. Wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Rechteasy.at.